Sehr schön, wieder mit euch in einen weiteren Abend starten zu können, mit all denen, die wieder da sind und auch mit denen, die heute Abend zum ersten Mal dabei sein können. Herzlich willkommen aus einem vollen Tag, den wir alle erlebt haben. Ich durfte mich wieder durch wunderbare Begegnungen hindurch freuen heute und bin reich beschenkt, habe mich aber auch auf das schon sehr gefreut, was uns heute Abend hier so erwartet in diesem kolossalen Brief, den uns Jesus durch den Paulus schenkt, diesen Kolosserbrief. Und wir haben gerade schon diesen Soundtrack, dieses Bekenntnis gesungen zu dem Kerngeheimnis dieses Briefes, zu einem wahrscheinlich der bekanntesten Verse aus diesem Brief, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Christus zentriert Glauben und Leben, darum geht's uns an diesen Abenden. Wir wollen uns zentrieren, so wie beim Bike, beim Laufrad müssen wir immer wieder mal nachjustieren, nachzentrieren, damit es nicht holpert und nicht gefährlich wird. Und so ist auch in unserem Leben und Glauben wichtig, dass wir uns immer neu ausrichten auf die Mitte. Und die hat einen Namen, das haben wir in diesen Tagen entdeckt, und da geht es um unseren Herrn Jesus Christus, damit er in allem der Erste sei, könnte man so als Leitvers, Leitzitat über diesen Brief stellen. Und wir haben die vier Abende so gegliedert, wie wir es da sehen, und haben uns am ersten Abend mit hineinnehmen lassen in dieses Staunen über diesen Jesus, an den wir glauben. Diesen kolossalen Jesus, der die ultimative und die persönliche Mitte ist. Und das war ein Weg vom All zum Alltag. Und wir sind eingeladen gewesen, ganz neu unsere Vorstellungen von Jesus sprengen zu lassen, weil er so viel größer ist als das, was wir über ihn schon wissen und verstanden haben. Er sprengt einfach unsere Dimensionen. Er ist so groß, wir können nie groß genug über ihn denken und auch nie zentral genug. Ultimativ heißt, er ist auch die Mitte des ganzen Universums. Alles, was ist, findet seinen Ursprung und seine Mitte bei ihm. Aber er will eben auch Mitte unseres Lebens werden. Ganz persönlich, Einstieg am Montagabend auf der Basis vom sogenannten Christus-Hymnus. Dieses Rückgrat des Briefes, wo Paulus sich so richtig auslässt über das, wer Jesus ist in seiner, wir können es so benennen, zusammenfassen, in seiner Kreuzestheologie, aber auch in seiner kosmischen Christologie. Das ist das, was man so beschreiben kann als das, was der Christus-Hymnus über Jesus zu sagen hat. Gestern ging es dann um die Frage, was macht es denn mit mir, mit uns, wenn wir diesen Jesus kennen und als das erkennen, wer er ist, und haben gesehen, dass aus seiner Identität sich unsere Identität als Menschen und vor allem auch als Christen ableitet, und haben gestern Abend uns Gedanken gemacht über diese gesunde und starke Identität, die wir in Jesus finden dürfen. Und dass der Paulus mit seinem Brief, jetzt gerade auch in Kapitel 2, diese Kolosser, diese Christen in Kolossä dazu einlädt, umso mehr ihre Identität in Jesus zu erkennen und festzumachen. Und wir haben darüber gesprochen, dass Identität gesund sein muss und fest, und eine gefestigte und gesunde Identität auch als Christen macht sich nicht fest an dem, wogegen ich bin, sondern an dem, wofür ich bin. Das ist gesunde Identität. Ich muss wissen, wer ich bin im Positiven. Und das lässt mich auch viel angstfreier begegnen, anderen Menschen begegnen, auch Herausforderungen begegnen, wenn ich weiß, wer ich bin. Und so sind wir eingeladen, unsere neue Identität in Jesus zu pflegen, zu fördern, zu stärken, und haben dann gesehen, dass wir dann eben auch den verschiedenen religiösen Strömungen begegnen können. Weil wir wissen, dieser Jesus ist sowas von groß und sowas von zentral. Alles, was weniger bietet als dieser Jesus, brauchen wir gar nicht erst. Dem brauchen wir keine Chance geben. Denn wir haben in Jesus alles. Das heißt, Jesus gibt uns Freiheit und die Fähigkeit auch, uns gegen verschiedene Strömungen zu wehren. Das wäre gestern Abend so ein Weg gewesen. Und dann in diese Einheit hinein war der Weg schon gestern Abend. Es ist nicht nur Christus in mir, es ist Christus in uns. Und damit wir unsere Identität in diesem Jesus wirklich zunehmend wachsend erkennen, brauchen wir einander. Wir brauchen einander, denn nur im Miteinander lernen wir wirklich auch mehr über das, wie groß und wie herrlich und wie zentral Jesus ist. Das war unser Weg gestern und heute geht's dann in die immer konkreter hinein in das, wie sich das jetzt dann auch auslebt in unseren persönlichen Beziehungen, in der Familie. Untertitel das ausgetauschte Leben, das erneuerte Miteinander. Und das nimmt uns heute Abend ins Kapitel 3. Das ist eigentlich heute Abend mit euch so eine Auslegung von Kolosser 3, wo wir gestern schon waren, wo manche von euch am Sonntag schon in der Predigt waren. Wir können nicht genug über dieses Wort, über dieses Kapitel nachdenken. Das Buch Inside Out oder von innen nach außen, das arbeitet sich auch durch das Thema dieses Kapitels. Aber das ist heute Abend unser Thema, Beziehungen und Familie mit Christus gestalten. Und ich möchte uns hineinnehmen in dieses Kapitel 3 und ich lade uns ein, dass wir es nochmal hören, dass wir diesen O-Ton auf uns wirken lassen. Und gerade so die ersten 17 Verse sprechen über dieses erneuerte Miteinander, das wir aus Christus her haben. Und wir sehen, es führt uns unweigerlich auch ins Miteinander. Und in diesem Miteinander stärkt sich und reibt sich übrigens auch diese Identität. Und sie beweist sich und sie drückt sich aus. Seid ihr nun mit Christus auferstanden? So sucht, was droben ist, wo Christus ist, sitzend zur Rechten Gottes. Dieser erhöhte Christus, auferstandene Christus, dem keine Grenzen mehr gesetzt sind, das ist jetzt das Maß aller Dinge für euch. Das ist der Blick, der uns hier lenkt, Anfang des Kapitels. Dieser Aufblick, diese Verbundenheit mit diesem Christus, dem selbst der Tod keine Grenze mehr setzen konnte, das ist jetzt für uns das Maß aller Dinge. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Denn ihr seid nun gestorben und euer Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Ihr seid sozusagen den alten Ansprüchen, der alten Sünde, den alten Mächten abgestorben. Sie haben keinen Anspruch mehr auf euch. Euer Leben ist jetzt das neue, verborgene Leben mit Christus in Gott. Vers 4. Wenn aber Christus euer Leben sich offenbaren wird, dann werdet ihr auch offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Es ist nicht nur der Blick nach oben, es ist auch der Blick nach vorne an das Ziel, das uns leitet für unser ganz praktisches Leben. Und das wird jetzt sehr praktisch. So tötet nun die Glieder, die auf Erden sind. Unzucht, Unreinheit, schändliche Leidenschaften, böse Begierden und die Habsucht, die Götzendienst ist. Um solcher Dinge willen kommt der Zorn Gottes über die Kinder des Ungehorsams. In dem allen seid auch ihr einst gewandelt, als ihr noch darin lebtet. Nun aber in dieser Neuheit des Lebens, in eurer neuen Identität, legt von euch ab Zorn, Grimm, Bosheit, Lästerung, schandbare Worte aus eurem Munde. Belügt einander nicht, denn ihr habt den alten Menschen mit seinen Werken ausgezogen und den neuen angezogen, der erneuert wird zur Erkenntnis nach dem Ebenbild dessen, der ihn geschaffen hat. Wunderschön. Das heißt also, ihr seid jetzt in dieser neuen Identität in Jesus dazu berufen, den Lebensstil dieses Jesus zu leben. Euch an dem zu orientieren, wie er gelebt hat, seinem Wesen gerecht zu werden und damit auch dem ursprünglichen Ebenbild, in das euch Gott geschaffen hat. Werdet, was ihr von Anfang an sein solltet, Ebenbilder Gottes. Wachst da hinein und dann ist so diese zwei Seiten, ihr habt es schon angezogen. Und dann heißt es aber, lebt darin täglich, tötet es. Und das haben wir gestern Abend schon gesprochen. Es ist eine Realität, in die wir hineingenommen werden, die aber jeden Tag neu aktiviert werden möchte, angewandt werden möchte. Die Software ist sozusagen installiert, aber sie will angewendet werden. Diese neue Art des Lebens, in der drückt sich jetzt eure neue Identität aus. Da ist nicht mehr Grieche oder Jude. Das macht sich jetzt nicht an dem fest, wo du herkommst und wer du bist. Das ist eine universale Geschichte. Beschnittener oder unbeschnittener, nicht Grieches, Güte, Sklave, Freier, sondern alles und in allen Christus. Weit über unsere eigenen Blasen hinaus geht es hier darum, dass das ein Lebensstil ist, der menschlich ist, der zutiefst menschlich ist, weil er dem entspricht, was Christus als Schöpfer in uns hineingelegt hat und als Erlöser wieder aktiviert. Es ist der menschliche Lebensstil nach dem Muster und nach dem Modell Jesu. Und dann wird so ganz praktisch in diesem Miteinander. So zieht nun an, als die Auserwählten Gottes, als die Heiligen und Geliebten, herzliches Erbarmen, Freundlichkeit, Demut, Sanftmut und Geduld, und ertragt einer den anderen und vergebt euch untereinander, wenn jemand Klage gegen den anderen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Über alles aber zieht an die Liebe, die da ist das Band der Vollkommenheit, und der Friede Christi, zu dem ihr berufen seid in einem Leibe, regiere in euren Herzen und seid dankbar. Lasst das Wort Christi reichlich unter euch wohnen, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit mit Psalmen, Lobgesängen und geistlichen Liedern, singt Gott dankbar in euren Herzen und alles, was ihr tut. Als Wortwerker und Mundwerker, das tut alles im Namen des Herrn Jesus und dankt Gott dem Vater durch ihn. Da wird uns jetzt schon die Brücke gebaut in unser heutiges Thema. Diese Identität aus Christus, die lebt sich jetzt ganz praktisch aus in unserem alltäglichen Miteinander als Christen, so wie wir das in diesen ersten 17 Versen hier mal als Grundlage gelesen haben. Ich möchte von gestern her nochmal dieses Modell euch zeigen, wo wir gesehen haben, Christus als Mitte verbindet nicht nur zwei, so die nebeneinander stehen, sondern auch die weit auseinander entfernt sind. Eine Vielfalt von Christen, von Menschen, die in Jesus ihre Mitte finden. Und wo wir oft überrascht werden, wie alles dazugehört. Manchmal auch überfordert sind von dem, der noch dazugehört. Und Jesus liebt es, uns zu überraschen und manchmal auch zu überfordern. Wenn wir nur darauf angewiesen wären, dass wir in unserer Blase, in unserem Miteinander, in unserer vertrauten Art zu glauben, alles von Jesus entdecken könnten, das wäre so arm. Es wäre so arm, wenn Jesus nur Christusbundler wäre, wenn Christus nur evangelisch wäre. Jesus hat so viele Farben, er liebt es. Und das ist eine Art und Weise, wie er uns auch wachsen lässt in unserem Weg als Christen und uns staunen lehrt über das, wer er ist. Wir brauchen einander um Jesu Willen. Aber die Idee hier ist jetzt, so in meinem Lesen heute noch einmal, ist mir das so gekommen, ganz neu aufgefallen, dass sie hier benannt werden als die Auserwählten, Vers 12, als die Auserwählten Gottes, die Heiligen und die Geliebten. Identität. Leute, ihr könnt nicht oft genug euch bewusst machen, wer ihr seid. Ihr seid von Gott auserwählt. Genau euch wollte er. Ihr seid geheiligt, er hat euch zur Seite gestellt. Ihr seid exklusiv für Gott. Übrigens nicht nur ihr und ihr, sondern ganz, ganz viele sind exklusiv, aber jeder darf für sich entdecken, ich bin von Gott erwählt, gewollt, gewünscht und du bist geliebt. Das ist deine Identität. Wir können also in dem, was wir gestern Abend besprochen haben, nie genug uns bewegen, uns genug festigen und genug staunen über das, wer wir durch Christus und in Christus sind. Auserwählt, heilig, geliebt. Und aus dem heraus jetzt kommt eine neue Einheit. Weil ihr auserwählt seid, wählt einander aus. Weil ihr geheiligt seid, behandelt einander als heilig. Weil ihr geliebt seid, liebt einander. So wie Jesus euch geliebt hat, liebt ihr andere. So wie er euch vergeben hat, vergebt ihr einander. Ihr Lieben, das, wie ihr miteinander umgeht, ist einfach ein Spiegelbild für das, was ihr über eure Identität in Jesus schon entdeckt habt und verstanden habt. So ist das Miteinander ein unmittelbares Spiegelbild dessen, wer Jesus für uns ist. Und das ist so dieses starke Wort. Das nehmen wir mit in unsere persönlichen Beziehungen, in unsere Familien hinein. Ihr Lieben, das ist eigentlich die Kultur, die wir miteinander als Christen einüben dürfen und kultivieren dürfen in unseren persönlichen Beziehungen. Und da braucht man ein langes Leben, um das einzuüben. Aber ja, dieses ganz bewusst herzliches Erbarmen anziehen, Freundlichkeit, die Demut, den anderen höher achten als mich selbst, die Sanftmut, vielleicht auch Dinge, die man anspricht, in der richtigen Weise anzusprechen. Kommunikationskultur ist da auch drin. Gewaltfreie Kommunikation. Geduld. Ertragt einer den anderen, wenn jemand Klage hat gegen den anderen. Augenblick mal, das kann ja jetzt ja nicht sein. Unter uns Christen wird das ja nicht vorkommen, dass wir übereinander klagen. Das finde ich übrigens ganz spannend hier, dass es nicht heißt, dass jemand anderswo über dich klagt, sondern dass wir einander unsere Klagen benennen. Es ist leichter, mich bei anderen zu beklagen über jemanden, als dieser Person selber zu sagen, ich habe ein Problem, lass uns reden. Es führt mich direkt zum anderen. Das ist spannend, aber es gibt diese Klage. Das heißt, Jesus weiß, er mutet uns miteinander ganz schön was zu. In diesen persönlichen Beziehungen, da wächst geistliches Leben, da wächst auch meine Persönlichkeit, meine Jesus-Art in diesem Miteinander. Und da sind die Klagen inklusive. Das habe ich lernen müssen zu tun. Ich habe so als Harmoniemensch erst lernen müssen, mich auch bei anderen Menschen zu beklagen und auch zu sagen, manches verletzt mich. Du tust mir weh. Du wirst mir nicht gerecht. Du kommst mir zu nah, du wirst übergriffig. Das habe ich in meiner Art erst lernen dürfen, das auch zu benennen, erstmal mir selber einzugestehen. Ich darf als Christ klagen, ihr Lieben. Sonst gäbe es nicht so viele Klagepsalmen. Wir dürfen klagen, wir dürfen Dinge, die uns Not machen, benennen. Wir dürfen auch einander benennen, was uns miteinander Not macht. Unterm Teppich kehren ist kein Thema, sondern benennen, ans Licht bringen und damit umgehen. Und wie gehen wir mit den Klagen um? In einer Kultur der Vergebung. Ich kann aber nur vergeben, was ich bewusst auch benannt habe als schwierig. Das heißt, Teil der Vergebung ist immer auch die Aussprache, ist die Konfrontation. Also das ist so eine Einleitung eigentlich heute Abend in diese persönlichen Beziehungen, weil ich mit euch dann heute Abend eigentlich zu dem zweiten Teil dieses Kapitels kommen möchte, wo jetzt aus diesem Miteinander der Gemeinde, wo Paulus sagt, das soll euch als Gemeinde, als Christen im Miteinander ausmachen. Dafür soll man euch erkennen. Das soll euch von innen nach außen bestimmen. Diese Art des Umgangs miteinander in der Gemeinde drückt sich das jetzt aber auch dann ganz konkret aus, in dem, was in unseren Bibeln gerne überschrieben ist mit der christlichen Haustafel. Da geht es jetzt um ein erneuertes Miteinander in den verschiedenen konkreten Rollen und Beziehungen. Das heißt also, da wird Paulus jetzt schmerzlich konkret heute Abend. Übrigens, nicht alles, was über das Thema zu sagen wäre, ist in diesem Kapitel drin. Da gäbe es noch vieles andere. Mein Job ist hauptsächlich, uns durch dieses Kapitel und durch diese Verse zu begleiten. Aber wir finden uns alle in gewissen Rollen und Beziehungen wieder. Und das, was man da finden, das ist die sogenannte Haustafel. Und das ist jetzt so eine Beobachtung. Was Paulus hier über das Miteinander unter uns Christen sagt, diese neue Art des menschlichen Miteinanders, das wird jetzt ganz konkret gemacht an dem, was man das Haus nennt oder auch die Familie. Das ist im alten Griechenland und im alten Rom war das die Kernzelle der Gesellschaft. Und da führt er uns jetzt hin miteinander. Er sagt, das wird jetzt ganz konkret in euren alltäglichen Beziehungen und jeder Mensch konnte sich damals diesem Haus sozusagen zuordnen. Es gab niemanden, der nicht irgendwie mit einer Hausgemeinschaft verbunden war, existenziell, beziehungsmäßig und auch wirtschaftlich. Und da so ein, man müsste sich fast so ein Bild machen von dem, was damals so die Gesellschaft war. Ganz wichtig ist eben, das Haus ist Zentrum der damaligen Gesellschaftsstruktur. Und das Haus war eben weit mehr als das, was wir heute als Haus kennen. Das ist eine andere Kultur, andere Zeit. Das Phänomen von Single-Haushalten gab's damals nicht. Punkt. Es gab keinen Mensch, der nicht irgendwie mit einer Gemeinschaft eng verbunden war, an einer Gemeinschaft hing, und nicht verheiratet zu sein, war damals eigentlich kaum eine Option. Ganz, ganz wenige haben das aus einer freien Entscheidung getan und waren trotzdem abhängig von einer Gemeinschaft, die sie getragen hat. Das Phänomen, das wir heute kennen, von so vielen Single-Haushalten, gab es nicht. Also man war grundsätzlich in diesem Kontext von Haus oder Familie zugeordnet. Da hat sich jeder drin wiedergefunden. Das heißt, das sind alle unsere persönlichen Beziehungen, sind da drin auch gemeint. Das Zweite ist aber jetzt interessant. War die Familie jetzt nur so das, was die Gesellschaft drumherum ausgemacht hat? Nein, natürlich war das gleichzeitig auch ein Modell, an dem sich festgemacht hat, wen der Paulus vor sich gesehen hat in der Gemeinde. Alle aus dieser Gemeinde in Kolossä, alle Christen konnten sich irgendwie diesen Rollen zuordnen. Irgendwie war das eine Beschreibung von dem, wer da vor ihm sitzt in seinen Gedanken, wenn er an seine Leser, an seine Hörer denkt. Und da sind wir alle mit gemeint. Und dieses Haus, da könnte man eine eigene Studie machen im Neuen Testament. Im Haus war der Glaube zu Hause. Das war der Ort, wo Jesus, wo der Geist, wo das Evangelium sich hingeführt hat. Da ging das Evangelium hin. Im Haus, das war die Kernzelle der Gemeinde und der Kirche. Deshalb haben wir von Anfang an in der Apostelgeschichte diese Wege hinein in die Familien. Und dass ein Hausvater mit seinem ganzen Haus zum Glauben kam. Das Phänomen, dass auch das ganze Haus sich taufen ließ. Das ist nochmal eine andere Gesellschaft wie bei uns, wo wir sehr individualisiert sind. Das war eine Gemeinschaftsgesellschaft noch viel mehr als bei uns heute. Das heißt, wenn der Glaube in ein Haus kam, hat es das ganze Haus erfasst. Ja, also man muss da viel kollektiver denken als wir heute bei uns. Das ist da, wo der Glaube begonnen hat. Da hat Kirche begonnen. Deshalb ist man auch dann als Kirchen in die Häuser gegangen. Kolosser, das ist offenbar eine Gemeinde, die in einem Haus war. Im Brief Philemon an den Philemon, wo auch der Onesimus vorkommt, wir werden nachher noch von dem hören, da heißt es auch, dass diese Gemeinde hier wahrscheinlich sich in einem Haus getroffen hat. Hauskirche. Kirche begann als Hauskirche. Da kommt alles her. Und Haus war der Ort, wo Missionen gestartet ist. Dass also christliche Gemeinschaften, wie ich es genannt habe, gelebte Spiritualität und missionarische Dynamik machte sich von Anfang an am Haus fest. Und deshalb sollten wir uns genau anschauen, wie in diesem Haus miteinander gelebt wird. Denn das Haus hat eine zentrale Bedeutung. Deshalb hat übrigens Martin Luther ja auch seinen kleinen und großen Katechismus den Häusern zugeordnet. Der hat ja in seinem Katechismus genaue Anweisungen gegeben, wie man den Glauben nicht nur in den Kirchen lebt, sondern wie man ihn auch zu Hause lehrt. Dann wurde Vater und Mutter zum Priestern des Hauses ernannt. Und Martin Luther hat in seinem Katechismus tägliche Texte, Liturgien, Hilfen gegeben, wie man im Haus Glauben lebt, im Haus Kirche lebt. Also unsere Häuser sind ein Spiegelbild unserer kirchlichen Gemeinschaften, unserer geistlichen Gemeinschaften. Kann man übrigens auch so übertragen, gell? Es ist so, eine Gemeinde ist immer das, was die Familien sind. Eine Gemeinde ist immer Spiegelbild der Familien. Sag mir, welche Familien ihr habt und wie sie sind. Ich sag dir das Wesen deiner Gemeinde. Gemeinden bestehen aus Familien oder auch aus den Menschen und ihren Beziehungen. Heute natürlich auch über die Familien hinaus noch viel mehr Singles auch, logisch. Aber das ist Haus oder Familie, das ist da, wo es hingeht hier heute Abend. Und das schauen wir uns an. Aber bevor wir da nochmal hineintauchen, möchte ich etwas vorab setzen. Möchte ich uns nochmal erinnern an etwas, bevor wir in diese ganz konkreten Anweisungen und Worte hineintauchen ab Vers 18. Unser neues Miteinander in Jesus, da nehme ich jetzt dieses Bild von gestern Abend nochmal, wo wir sehen, dass nicht nur ich in Christus meine neue Identität habe und einerseits das Neue in ihm habe, aber auch das Alte, meine Geschöpflichkeit und auch meine Sündhaftigkeit nach unten hin auch noch da ist, sondern es bin nicht nur ich und Christus, sondern auch rechts und links neben mir andere Menschen, mit denen ich in Beziehung stehe. Und das überlappt sich, das hat eine Verbindung zu mir. Und da hinein habe ich festgestellt in der Vorbereitung, dass wir uns in Spannungsfeldern bewegen. Wenn wir in dieses Kapitel hineinschauen, auch in diese ganz konkreten Anweisungen an die Frauen, die Männer, die Kinder, die Sklaven, die Herren und so weiter. Und da wollen wir heute Abend ja genau hören, wie wir zu leben haben. Ich weiß das schon. Wir wollen ganz genau hören, wie es konkret auszusehen hat. Bevor wir das tun, müssen wir uns aber auch erstmal nochmal vertraut machen mit einem Spannungsfeld, in dem wir stehen. Und das Spannungsfeld ist zuallererst, dass wir uns erinnern, das Neue findet immer mitten im Alten statt. Immer mitten im Alten. Das, was Jesus mit mir tut, ist ganz neu, aber mitten im Alten. Das Geistliche mitten im Geschöpflichen. Das Reine oft auch verbunden mitten in dem alten Wesen. Das heißt also, das Neue findet immer mitten im Alten statt. Das ist ein Spannungsfeld, in dem wir ja schon ganz individuell stehen. Und dann haben wir ein Spannungsfeld, weil wir gerade in Kapitel 3, Vers 11 eine wunderbare Entdeckung gemacht haben. Da gibt's nicht mehr Griechen, Juden, Beschnittene, Unbeschnittene, Sklaven, Freie. Es gibt keinen Unterschied, es ist eine Gleichwertigkeit da. Da ist im geistlichen Miteinander eine Gleichstellung, die ist übrigens sensationell gewesen damals. Die war unerhört. Da hat Jesus etwas völlig Neues gebracht, dass er die Menschen auf eine gleiche Ebene bringt. Wir sehen das dann im Brief an Philemon, dass einem Herrn gesagt wird, dein Sklave ist zwar abgehauen von dir, der kommt jetzt zurück, aber ich erwarte von dir, dass du deinen Sklaven als Bruder in Jesus behandelst. Vergiss nicht, dein Sklave ist dein Bruder. Wow. Das heißt also, da ist zunächst mal aus geistlicher Sicht im Miteinander von uns Christen ist eine Gleichstellung da, die ist sensationell. 3 Vers 11, aber gleichzeitig finden wir jetzt diese Realität inmitten einer gesellschaftlichen Hierarchie, die wir gleich finden werden. In dem, was das Normale um sie herum war, das Normale war nicht, dass es da keine Unterschiede gab. Das Normale waren die Unterschiede. Das Normale war eine Hierarchie. Ein Vater stand auf jeden Fall über seinem Sohn, ein Mann über seiner Frau. Da konnte man nicht sagen, wir sind gleich. Das ging nicht. Das heißt, du hast eine Spannung zwischen dem, was in unter uns Christen gleichbedeutend ist oder gleichgestellt ist und in dieser Welt nicht gleich ist. Das Spannende ist jetzt, dass Paulus uns sagt, ich lade euch ein, dass ihr auch in euren Beziehungen radikal Christus-zentriert denkt. Jesus ist die Mitte. Das haben wir schon ganz klar deutlich gemacht. Aber sie leben in einer Welt, die männerzentriert war. Eindeutig. Fraglos. Die Welt war damals noch mehr als heute. Männerzentriert. Wo die Männer das Maß aller Dinge waren. Und jetzt kommen die als Christen und hören, Christus ist das, ist die Mitte. In einer Welt, wo sie aber eigentlich verstanden haben und wo jeder Tag sie daran erinnert, dass eigentlich sich alles an den Männern misst. Das ist ein Spannungsfeld. Das ist ein Spannungsfeld zwischen einer unfassbaren Freisetzung, die sie erleben in Jesus. Dieser Jesus macht mich frei. Ich bin, ja, er ist ja über allem erhaben. Er macht mich unglaublich frei, unabhängig. Und gleichzeitig mutet er mir ganz schön was zu. Ja, was jetzt? Freisetzung oder Zumutung? Da ist auf der einen Seite die Frage, nachdem auch wie das Neue Testament uns da auch mitnimmt, inwieweit man gesellschaftliche Strukturen, die da sind und da waren, akzeptiert und stehen lässt. Es ist ganz spannend, ihr Lieben, dass das Neue Testament nicht groß aufruft zu einer Revolution und sagt, jetzt aber alles gleichschalten und die Gesellschaft erneuern, Sklaventum abschaffen. Kein Aufruf dazu, das Sklaventum abzuschaffen. War nicht da. Das heißt, was wir sehen, ist, dass Jesus die junge Christenheit eigentlich auch dazu ermutigt, zunächst mal die gesellschaftlichen Realitäten zu akzeptieren. Da seid ihr zu Hause. So ist die Welt, in der ihr lebt. Und da beginnt ihr. Da lebt ihr, fangt nicht groß an, jetzt gesellschaftlich auf die Barrikaden zu gehen, sondern macht einfach ganz zentral Jesus zu eurer Mitte. Das ist die Akzeptanz des einen. Auf der anderen Seite aber eine ganz spannende andere Seite auch, dass natürlich das Evangelium Gesellschaft verändert hat. Ihr Lieben, die Welt, in der wir heute leben, wir können uns jetzt streiten heute Abend, ist die heute besser oder schlechter als damals? Sie ist anders, in vielen Punkten besser. Warum ist sie in vielen Punkten besser, was Menschenrechte angeht, was die Gleichstellung angeht, was die Rechte angeht von jedem von uns? Hat damit zu tun, dass das Evangelium von Jesus seit damals eine Wirkkraft gehabt hat und sich natürlich auch in die Gesellschaft hinein ausgewirkt hat. Viele unserer Rechte heute verdanken wir dem stillen, aber kraftvollen Einfluss des Evangeliums. Verändert das Evangelium Gesellschaft? Ja. Ist unser erster Auftrag, Gesellschaft zu verändern? Nein. Spannend. Also da merkt ihr, da ist ein Spannungsfeld, in dem wir heute auch noch leben. Und dann müssen wir auch ganz ehrlich sagen, wir können nicht einfach aus der heutigen Zeit, 2000 Jahre später, in diese Texte hineinkommen und sagen, wir tun so, als ob wir damals wären. Wir sind da nicht mehr, weil die Welt etwas anders geworden ist. An manchen Punkten vielleicht sogar zum Negativen, in anderen Punkten zum Positiven. Aber eins ist deutlich, diese Art von Gesellschaftsstruktur wie damals gibt es zumindest in unserer westlichen Welt so nicht mehr. Von daher müssen wir übersetzen, müssen wir verstehen, was nehmen wir denn aus diesen Texten mit auch für heute, was sind die zentralen Prinzipien und Botschaften. Das ist so eine Sache, die ich vorausstellen möchte, bevor wir jetzt dann uns das mal anschauen da, ab Vers 18, Kapitel 3, ab Vers 18, dieses erneuerte alltägliche Miteinander wird jetzt sehr konkret zugesprochen, und zwar den verschiedenen Rollen und Beziehungen. Und da finden wir drei Paare. Wir haben die Frauen und die Männer, wir haben die Kinder und die Eltern, wir haben die Väter und die Kinder, und wir haben die Sklaven und die Herren, vier Paare, entschuldigt. Ja, das sind lauter Paare, die hier aufgelistet werden, immer ineinander auch miteinander in Beziehung gesetzt werden. Die Frauen und die Männer, die Kinder und die Väter und die Sklaven und die Herren, haben wir doch vier. Habe ich da gerade falsch gezählt im schnellen Durchlauf? Ist ja richtig, ne? Frauen, genau, Frauen und Männer, Kinder und Väter, so ist es, Sklaven und Herren, drei Paare. Drei Paare, die zueinander in Beziehung stehen. Jetzt möchte ich uns einladen, dass wir genau hinhören. Der Paulus spricht zuerst die Frauen an. Da dürfen die Männer mal die Ohren schließen. Da geht es nur um die Frauen. Er spricht dann die Männer an, dann sind die Männer gemeint. Er spricht die Kinder an, dann sind die Kinder gemeint. Und so wird jede Gruppe für sich konkret angesprochen. Ich stelle mir vor, das darf durchaus auch so in einem persönlichen Gespräch verstanden wissen. Ich rede jetzt mit dir, nicht mit allen anderen. Interessant ist gleichzeitig, dass alle anderen zuhören, weil er ja einen Brief schreibt. Aber er spricht Gruppen an. Sehr gruppenorientiert ist er hier und spricht gewisse Zielgruppen an. Und Paulus tut das, und das sagen sie nicht gegenseitig. Er sagt jetzt nicht, ihr Frauen, erinnert eure Männer, dass sie euch lieben sollen. Oder ihr Männer, erinnert eure Frauen, dass sie euch folgen sollen. Paulus spricht jeden von uns direkt an. Das heißt, Jesus hat für jeden von uns eine ganz persönliche Botschaft, die wir aus seinem Mund hören. Und von ihm nehme ich es auch ganz anders an. Jesus spricht mit dir ganz persönlich heute Abend, in deiner Rolle, in deiner Beziehung. Und dann habe ich uns dazu geschrieben hier, was denen konkret gesagt wird. Und das ist zunächst mal einfach auch mal zu wirken, und dann gibt es doch so eine interessante Beobachtung. Wir werden uns ein bisschen durch das hindurch arbeiten hier jetzt. Aber ist doch ganz spannend, dass gerade du hast auf der linken Seite die Personen, die jeweils gesellschaftlich untergeordnet sind. Auf der rechten Seite hast du die übergeordnet sind. Das ist die Gesellschaftsstruktur. Das ist ein mindestens zwei Klassensystem. Es gibt die, die herrschen und die, die beherrscht werden. Das sind die beiden Seiten. Ja, das Interessante ist jetzt, dass Frauen, Kinder und Sklaven alleinig den Hinweis kriegen, dass sie sich so verhalten sollen, wie sie sich im Herrn gebührt. Was dem Herrn wohlgefällig ist, als dem Herrn. Also interessant, dass eigentlich nur Frauen, Kinder und Sklaven, ein bisschen auch die Herren nachher noch, die werden ins Verhältnis gesetzt zu ihrem Herrn im Himmel. Aber ist so ein paar Beobachtungen einfach, die man so macht. Aber da arbeiten wir uns mal durch. Jetzt, wir gehen mal durch das erste Paar. Ihr Frauen und ihr Männer. Und da haben wir es jetzt eindeutig zu tun mit Eheleuten. Das ist eine Ehefrau und ein Ehemann. Und in der damaligen Welt waren die Frauen der Besitz der Männer. Das war Eigentum. Und ein Mann konnte mit seiner Frau tun, was er wollte. Die Frauen waren bei weitem nicht in den Rechten drin, die sie heute hatten. Die waren völlig abhängig von ihrem Mann in der Gesellschaft. Und jetzt kommen die Frauen daher, werden Christ, entdecken, dass Jesus ihr Nonplusultra ist, dass Jesus ihnen Freiheit gibt. Und natürlich, ganz viele Frauen konnten ihr Glück nicht fassen. Wir könnten eine Studie machen, was Jesus den Frauen bedeutet hat, was er für eine Freisetzung gebracht hat. Das war unfassbar. Und jetzt konnten Frauen, und wir sehen auch im Neuen Testament, Tendenzen dazu, dass Frauen in ihrem Glück etwas zu weit gingen und diese Freiheit überinterpretierten. Und die jetzt sagten, aha, Jesus macht mich frei, also, dass mein Mann mich besitzt und mehr Recht hat als ich, das gilt nicht, weil Jesus ist jetzt ja mein neuer Chef und mein Ehemann, was auch immer, und machen sich frei von ihrem Mann. Und denen sagt jetzt der Paulus, passt mal auf, bei aller Freiheit, die ihr in Jesus habt, weil ihr euch radikal von ihm her definiert, weil ihr eure Identität in ihm gefunden habt, bei all der Freiheit, bleibt in diesem Grundverhältnis zu euren Männern. Rebelliert nicht, bleibt euren Männern untertan. Ordnet euch euren Männern unter, oder man könnte anders übersetzen, akzeptiert die gesellschaftliche Unterordnung, die man euch, euren Männern gegenüber zuspricht. Ihr seid in dieser Gesellschaft rechtlich untergeordnet. Fügt euch in diese Realität. Akzeptiert das. Aber vergesst nicht, das macht nicht eure Identität aus. Ihr gehört ja zu Jesus. Ihr seid frei. Ihr seid genauso viel wert wie eure Männer. Aber fügt euch äußerlich hinein, aber vergesst nicht eure innere Identität und tut das aus einer Beziehung zu Christus, weil es dem Herrn gebührt. Spannend übrigens hier, dass es dort nicht heißt, ordnet ihr Frauen euch allen Männern unter. Hier heißt es, ordnet euch euren Männern unter. Das heißt nicht grundsätzlich, dass der Mann auch vom Paulus her über der Frau steht. Ist übrigens meine Überzeugung. Wir können bei dem Thema heute Abend sicher auch noch manche hier und da ein bisschen ins Diskutieren kommen, bin ich völlig überzeugt. Meine Überzeugung ist, dass ich nicht über meine Frau herrsche. Überhaupt nicht. Wir sind auf Augenhöhe zusammengestellt von meinem Herrn, von unserem Gott, um uns zu ergänzen auf Augenhöhe. Aber wenn die Kultur das abfordert, dann ordne ich mich unter. Aber das heißt nicht, dass die Frauen grundsätzlich unter den Männern stehen. Da bin ich zutiefst überzeugt. Ordnet euch euren Ehemännern unter. Heißt nicht, dass eine christliche Frau sich allen Männern der Gemeinde unterordnen muss. Nein. Das ist einfach so, das ist das Recht gewesen. Und da sollen die Frauen sich einfügen. Und viel mehr wird ja gar nicht gesagt. Akzeptiert einfach diese Unterordnung, wie es sich im Herrn gebührt. Nun, wenn du in einem Haus mit dem Mann unterwegs bist, wir haben vorhin gehört, das Evangelium hat meistens auch eine Ganzheit eines Hauses erfasst. Wenn jetzt der beste Fall da ist, dass der Mann eben auch zum Glauben gekommen ist und auch sich von Christus her definiert, dann hört er jetzt diese Botschaft an sich und er sagt und er hört, liebt eure Frauen und seid nicht bitter gegen sie. Ihr Lieben, das war eine völlige neue Botschaft an die Männer. Ein Mann musste seine Frau nicht lieben. Übrigens, das Konzept der Liebesehe hat es da oft gar nicht gegeben. Das waren Verträge, die man gemacht hat, die man auch brechen konnte. Oder der Mann war frei, neben seiner Frau andere Frauen zu haben. Das war völlig frei, völlig legitim. Die Frau zu lieben, das war nicht Usus. Und christliche Männer sollen ihre Ehefrauen lieben. Das heißt, das, was wir vorher auch gehört haben oben, soll hier angewandt werden. Geht miteinander liebevoll um, hört einander zu, gebt ihnen Aufmerksamkeit, nehmt sie ernst als Gegenüber. Also das war radikal neu. Der Mann hat seine Frau zu lieben, auch wenn er das gesellschaftlich nicht muss. Und das war völlig gegen den Trend. Die Männer hatten keine Kollegen und Freunde, die ihnen das vorgemacht haben. Das war völlig was Neues. Wie meine Frau lieben? Wie Rücksicht nehmen, wie zuhören, wie vergeben, wie ihr Rechte zugestehen, dafür sorgen, dass es ihr gut geht? Hallo? Also das war neu. Liebt eure Frauen, das heißt auch, bringt Opfer für sie. Sorgt dafür, dass sie gut leben können. Und sorgt dafür, dass sie das, was sie tun sollen, auch leichter tun können, nämlich, dass sie sich euch unterordnen. Einem Mann, der mich liebt, ordne ich mich vielleicht auch leichter unter. Macht es euren Frauen so leicht wie möglich, sich an die Gesellschaftsordnung anzupassen, auch wenn es ihnen viel abfordert. Also, das ist unser Job. Frauen fügen sich der gesellschaftlichen Ordnung und die Männer lieben ihre Frauen. Übrigens, im 1. Petrus gibt es ja auch dieses Wort vom schwachen Geschlecht. Ich persönlich bin überzeugt, nach ein paar Jahren Ehe, dass die Frauen nicht das schwache Geschlecht sind, ist meine persönliche Überzeugung, im biologischen oder im persönlichen Sinne. Schwach waren sie deshalb, weil sie damals in dieser Gesellschaft ungeschützt waren. Sie waren ungeschützt. Sie waren ausgesetzt. Und sie waren im Vergleich zum Mann sehr, sehr schwach, weil sie nicht rechtlich geschützt waren. Und von daher hier, die Frauen sind nicht schwächer als wir Männer, das weiß ich inzwischen. Die wahre Kraft liegt ganz oft bei den Frauen. Viele Länder werden von Frauen mehr getragen als von Männern. Viele Gemeinden übrigens auch. Und selbst in Gemeinden, wo die Frauen nicht viel zu sagen haben, sind sie oft die Starken. Von daher, die Schwachheit liegt in der gesellschaftlichen Realität, ist meine Überzeugung. Das zweite Paar, was wir hier finden, ist, da wird es ganz konkret, ihr Kinder und ihr Väter. Und ich möchte gerne bei den Vätern anfangen. Ich finde es sehr interessant, dass die Mütter nicht extra genannt werden. Die Väter werden hervorgerufen und mein Eindruck ist, dass die Väter besonders in die Verantwortung genommen werden, im Sinne von, da ihr eh so eine exponierte, besondere Verantwortung habt, mehr Einfluss habt, mehr Autorität habt in eurer Gesellschaft, ihr seid besonders gefordert, auch als Christen, das jetzt in der richtigen Weise zu leben. Missbraucht eure Rolle und eure Autorität nicht in der Beziehung zu euren Kindern. Verliert eure Kinder nicht, erbittert sie nicht, indem ihr einfach nur Prinzipien abfordert und einfach Härte vorzeigt. Übrigens, Kinder waren oft wie die Ehefrauen nichts anderes, fast wie eine Art Sklaven. Die mussten gehorchen. Behandelt eure Kinder nicht wie Sklaven. Behandelt eure Kinder nicht wie als wenn sie keine Personen wären, sondern verliert eure Kinder nicht. Erbittert eure Kinder nicht. Ich höre das natürlich auch als Vater heute. Das war immer meine große Angst, dass meine Kinder sich auch über mein Leben, auch über meinen Dienst abwenden und auch bitter werden und hart werden. Und was muss passieren, damit ein Vater eine gesunde Beziehung zu seinen Kindern hat? Das heißt doch auch, dass ein Vater authentisch sein muss, dass ein Vater auch verletzbar sein muss, dass ein Vater das Gespräch sucht, dass ein Vater auf die individuellen Persönlichkeiten der Kinder eingeht, dass er nicht einfach irgendwas abfordert, dass er nicht einen Plan für ihr Leben hat, dem sie folgen müssen. Wie viele Kinder sind an ihren Vätern gescheitert, weil sie den Erwartungen der Väter nicht gerecht werden konnten. Sorgt dafür, dass eure Kinder nicht an euch zerbrechen, ihr lieben Väter, das ist eure Verantwortung. Und wenn ihr clever seid, bittet ihr eure Frauen, euch dabei zu helfen. Um das zu schaffen, braucht ihr eure Frauen. Um das zu schaffen, braucht ihr möglichst gute Ehen. Um das zu schaffen, beginne, deine Frau zu lieben. Weil wenn du deine Frau liebst, als Mutter deiner Kinder, dann hast du die beste Ratgeberin, die du haben kannst. In deiner Beziehung zu deinen Kindern. Also da ist das Prinzip drin. Vater, du bist verantwortlich für eine gute Ehe, um dann auch ein guter Vater sein zu können. Investiere in deine Ehe und lass dich von deiner Frau beraten, auch in dem Umgang mit deinen Kindern. Denn das wissen wir Väter, das ist bis heute so, dass die Mütter sich bei den Kindern viel besser auskennen als wir. Also wenn jemand versteht, was die Kinder brauchen, was sie ausmacht, dann ist das meine Frau. Wo wäre ich als Vater ohne so eine beste Mutter aller Mütter? Ich brauche sie. Ich brauche sie nicht als mein Eigentum. Ich brauche sie als Partnerin. Ich brauche sie als Gegenüber. Und ich sollte sie so behandeln, dass sie das auch ist. Also Väter, verliert eure Kinder nicht. Da habt ihr eine Verantwortung. Aber dann auch die Kinder, seid gehorsam den Eltern. Und das finde ich jetzt hochinteressant, dass sie nicht den Vätern gehorsam sein sollen, sondern sie sollen den Eltern in allen Dingen gehorsam sein. Da ist schon auch die Autorität der Mutter drin, den Kindern, den gläubigen Kindern mit Abverlangen zu sagen, Ehre Vater und Mutter. Das ist ein altes Gebot, Teil der 10 Gebote, das nimmt Paulus hiermit hinein, ist ein altes Prinzip. Ehre Vater und Mutter, lass ihr Wort gelten. Ordne dich unter, übrigens nicht nur aus Christus und aus dem Wert der Heiligen Schrift heraus, auch weil die Gesellschaft das abfordert. Ja, es wird von euch erwartet, dass ihr gehorsam seid, dass ihr nicht rebelliert. Aber Kinder, vergesst nicht, das tut ihr nicht nur wegen Mama und Papa. Das tut ihr wegen dem Herrn. Radikal auf Jesus ausgerichtet. Das heißt, als Kind darf ich immer neu auch beten, Jesus, hilf du mir. Hilf mir als Kind meinen Eltern gegenüber respektvoll zu sein, ihr Wort gelten zu lassen, da wo Gehorsam angemessen ist, denen zu geben, aber vor allem auch ja zu hören, sie wertzuschätzen. Das ist in unserer heutigen Zeit natürlich die Botschaft. Und übrigens, wann hörst du auf, Kind zu sein? Das ist ja so eine Frage. Ich habe heute mit meiner Mama telefoniert, die ist 83. Und jedes Mal sage ich ihr am Telefon, ich danke Gott, dass ich noch Mama sagen darf. Und ich danke Gott, dass ich noch Papa sagen darf. 83 und 85 Jahre alt. Ich bin immer noch Sohn. Und als wir jetzt den Siegfried Fietz bei uns hatten mit 80 auf der Bühne, der hat geglänzt, hat die Kirche ausgefüllt, es war phänomenal. Aber sein Sohn stand neben ihm. Und ich habe ihm nachher gesagt, Oliver, ich habe das Gefühl, dass du deinen Auftrag gerade darin siehst, deinen alten Vater noch glänzen zu lassen. Dann sagt er, hast du das gerade echt gesagt? Das ist genau das, was ich meine. Darin sehe ich meinen Auftrag. Ich nehme dieses Gebot sehr ernst. Ehre Vater und Mutter. Und ich sehe meinen Job darin, dass ich Papa, solange er kann, tun lasse, was er tun kann. Und er hat musikalisch, praktisch die Bühne gebaut, abgebaut, alles wieder, aber hat ihn auch musikalisch getragen. Und man hat den Oliver kaum wahrgenommen. Geglänzt hat der Vater. Wunderschön. Weil er sagt, ich bin Sohn meines Vaters, ich möchte um Jesus willen meinen Vater ehren und ihn sein lassen, was er sein soll. Wunderschön, dieses zweite Paar, Kinder und Väter. Und da können wir alle unsere Geschichten erzählen, auch unsere schwierigen Geschichten. Logisch, das öffnet hier ganz viel, wo wir alle unser Leben vor uns sehen. Und dann kommen wir zu dem dritten Paar, und das sind die Sklaven und die Herren. Vielleicht dazu auch ein kurzes Wort zu dem, was damals üblich war. Etwa ein Drittel der Bevölkerung im Römischen Reich waren Sklaven. Das Sklaventum war absolut Usus normal. Das heißt, auch unter den Christen gab es Herren, die Sklaven hatten und Sklaven. Das war völlig normal. Jetzt das, was wir unter Sklaven verstehen, war vielleicht nicht das, was damals normal war. Es gab auch die Leibeigenen, die überhaupt keine Rechte hatten. Aber eigentlich gab es das damals nicht so viel. Die Sklaven hatten Rechte. Man könnte vielleicht eher sagen, das waren so die etwas unterprivilegierten Arbeitnehmer. Ja, aber ganz viele Sklaven waren sehr, sehr, sehr geehrt und dienten auch in ihren Familien sozusagen als Lehrer der Kinder ihrer Herren. Ja, die hatten oft sehr viel Einfluss auf das Haus, hatten oft sehr viel Einfluss auf ihr Umfeld. Also das war nicht immer so ganz negativ, wie wir das gerne sehen, und wie es später auch oft geworden ist. Aber Sklaven natürlich gehörten nicht sich selbst. Sie gehörten ihren Herren, wie die Frauen und Kinder übrigens auch. Und diese Sklaven werden jetzt ins Verhältnis gesetzt zu ihren Herren. Die Herren, die natürlich, ja klar, die waren gewohnt, dass das ihr Eigentum war. Da konnten sie sagen und fordern, was sie wollten. Und den Sklaven wird jetzt auch gesagt, wie den Kindern, seid gehorsam. Und offenbar war in der Gemeinde in Kolossä waren wahrscheinlich viele Sklaven da und irgendwie vor allem war das Thema der Sklaven ein großes Thema, denn wir stellen fest, zu den Sklaven sagt Paulus am meisten. Das müssen wir nochmal lesen, habe da gar nicht alles hinschreiben können, hat keinen Platz gehabt. Wir lesen nochmal ab Vers 22. Den Sklaven hat Paulus besonders viel zu sagen. Offenbar war das eine Sklavengemeinde, könnte man sagen. Ein guter Teil waren solche unterprivilegierten Arbeitnehmer. Ihr Sklaven, seid gehorsam in allen Dingen euren irdischen Herren. Das heißt also, seid Sklaven, bleibt Sklaven, gebt den Herren, was den Herren gebührt und gehört, nämlich eure Arbeitskraft, eure Zeit. Aber tut das nicht mit Dienst vor Augen, um den Menschen zu gefallen, sondern in Einfalt des Herzens und in der Furcht des Herrn. Also von Jesus her lebst du dein Sklavensein ganz anders. Du tust es nicht nur, um irgendwie dir Vorteile von deinem Chef zu erhoffen, sondern du dienst deinem Chef um Jesu willen. Und mit einem lauteren Herzen, mit keinen falschen Motiven. Du tust einfach deinen Job. Ihr lieben christlichen Sklaven, seid einfach gute Sklaven. Alles, was, oder da heißt es in Furcht des Herrn, ja, da heißt es diese Abhängigkeit vom Herrn. Alles, was ihr tut, ihr lieben Sklaven, heißt es hier, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Das ist jetzt eine ganz neue Art von innerer Freiheit und Unabhängigkeit. Hey, ich tue diesen leidigen Job gerade nicht, weil mein Chef das von mir will, sondern weil ich es gerne tue für Jesus. Stell dir nicht deinen Chef als Chef vor, sondern Jesus. Und dann machst du es in einer ganz anderen Haltung. Das ist also hier, das ist Mindset, wird man das heute nennen. Habt dieses Mindset als völlig neue Arbeitnehmer. Ihr dient euren Herren, indem ihr Jesus dient. Und macht es deshalb umso besser. Jesus gebührt nur Qualität. Denn ihr wisst, dass ihr von dem Herrn als Lohn das Erbe empfangen werdet. Vergesst nicht, ihr dient dem Herrn Christus. Dieser Herr, Jesus, ist euer Chef. Denn wer Unrecht tut, der wird empfangen, was er Unrecht getan hat. Und es gilt kein Ansehen der Person. Spannend, dass es da genannt wird. Wer Unrechtes tut, der wird auch dafür entsprechend belohnt werden. Wenn er das den Sklaven sagt, dann höre ich daraus, dass er sagt, wenn ihr euren Job nicht gut tut, wenn ihr euren Herren nicht einfach auch zukommen lasst, was ihnen zusteht, dann dürft ihr nicht erwarten, dass Jesus darüber einfach nur gnädig hinwegschaut. Wundert euch nicht, wenn das Folgen hat, sondern lebt einfach, gebt, was ihr zu geben habt. Ja, aber vergesst nicht, solltet ihr einen schlechten Chef haben, es gibt jemanden nachher, der auch euren Chef zur Rechenschaft zieht. Vergesst das nicht. Es ist manchmal sehr hilfreich, über unsere gerade schlechten Chefs und Vorgesetzten jemand anders zu sehen, dem sie Rechenschaft ablegen müssen. Das hilft dem Arbeitnehmer sehr, um das zu wissen. Also das sind die Sklaven hier, seid gehorsam euren irdischen Herren, um Jesu willen. Und dann Kapitel 4, Vers 1, irgendwie ist da die Kapitelzählung hat nicht ganz so gepasst, weil der erste Vers von Kapitel 4 gehört hier noch zu Kapitel 3 dazu. Jetzt kommen die Herren. Ihr Herren, was recht und billig ist, das gewährt den Sklaven und bedenkt, dass auch ihr einen Herrn im Himmel habt. Jetzt, ihr lieben Chefs, ihr seid gewohnt, dass ihr beliebig mit euren Sklaven als Eigentum umgehen könnt. Und ihr seid gewohnt, dass ihr sie nicht unbedingt als Menschen sehen und behandeln müsst. Gebt den Sklaven das, was ihnen zusteht. Lasst euch auch als Chefs die Augen Jesu schenken für eure Angestellten und Untergeordneten und behandelt die als das, was sie sind, als Menschen Und mehr als das hören wir dann gleich auch noch kurz beim Philemon, nämlich auch als Geschwister im Herrn. Aber hier ist es zunächst einmal, ja, ihr Chefs, vergesst nicht, dass ihr nicht die letzte Instanz seid. Ihr Lieben, und das ist so eine ganz wichtige Botschaft für Führungskräfte. Die Menschen, die ich führe, gehören mir nicht. Sie sind mir anvertraut. Das ist übrigens auch eine Lektion, die im 1. Petrus 5 den Gemeindeleitern gesagt wird. Offenbar gibt es diese Gefahr auch in den christlichen Kreisen, dass Leitung Verantwortung mit Macht und Autorität verwechselt und dass man die Schafe, die man betreut, als Eigentum behandelt. Und zu diesem Text bin ich ganz oft zurückgekommen in meiner Verantwortungskarriere. 1. Petrus 5. Behandelt die Schafe, die euch anvertraut sind, als Leihgabe, nicht als Eigentum, nicht als Herren, sondern als Vorbilder. Oh. Seid solche Führungskräfte, denen man nicht folgen muss, sondern denen man folgen will. Das ist die Botschaft an Führungskräfte. Das ist christliche Art zu leiten. Missbraucht nicht eure Position, sondern nutzt eure Position, um Vorbild zu sein. Seid solche Chefs und Führungskräfte, denen man folgen möchte. Weil das, was ihr verkörpert, den Leuten, die Leute motiviert. Das ist christliche Art und das ist die Botschaft hier. Warum? Vergesst nicht, dass ihr einen Chef über euch habt. Das ist 1. Petrus 5 auch. Denn da wird gesagt, ihr habt einen Hirten über euch. Wenn der wiederkommen wird, müsst ihr dem Rechenschaft ablegen über die Art und Weise, wie ihr euren Hirtendienst gelebt habt. Vergesst nicht, ihr seid nicht letzte Instanz. Man könnte auch es anders sagen. Nur ein guter Knecht ist ein guter König. Nur ein guter Sklave ist ein guter Herr. Vergesst nicht, dass ihr als Christen einen Chef habt. Macht euch hervor als gute Sklaven eures Herrn Jesus Christus. Tut euch hervor als gute Knechte eures Königs. Und dann werdet ihr merken, dass eure Sklaven, eure anvertrauten Menschen euch einer ganz anderen Weise folgen und vertrauen. Das ist Prinzip hier. Und das Ganze wird ja hier für den Onesimus und für den Philemon ganz praktisch, wenn ihr hineinschaut in den Brief, den Philemon-Brief, das ist ja ganz spannend. Du hast dann aus dieser Gemeinde einen Chef, einen Arbeitgeber, der einen Sklaven hatte und dieser Sklave ist offenbar aus irgendwelchen Gründen abgehauen von seinem Chef. Nun wissen wir nicht, ob der Philemon vielleicht ein schlechter Chef war. Eventuell. Sein Sklave hat das Weite gesucht. Wo ist der hin? Der hat Paulus aufgesucht im Gefängnis und hat sich bei Paulus ausgeheult. Und kommt beim Paulus im Gefängnis wieder zu sich, kommt zum Glauben und wird von Paulus in die Jüngerschaft genommen im Gefängnis. Und dann überredet Paulus ihn, überzeugt Paulus ihn dazu, dass er zurückgeht zu seinem Chef und sagt, hey, du hast eine Verantwortung, du bist Sklave. Und nur weil du jetzt Jesus kennengelernt hast und die Freiheit in Jesus heißt es nicht, dass du aufhörst, Sklave zu sein. Du bleibst Sklave und du gehst zurück. Und dann schreibt er aber dem Philemon einen Brief und sagt, du übrigens hier, ich schicke dir deinen Sklaven zurück. Ich erinnere dich, er ist dein Sklave, aber ich will dich gleichzeitig erinnern, er ist weit mehr als das. Er ist mir ein ganz lieber Freund und Bruder und er ist dein Bruder übrigens auch. Lieber Philemon, ich wünsche dir viel Freude mit dem. Du hast jetzt einen Arbeitnehmer, einen dir Untergebenen, der in Christus auf gleicher Augenhöhe ist. Und ich bitte dich, nimm ihn wieder auf. Sollten, ganz clever übrigens, wie der Paulus das macht, er sagt, sollten irgendwelche Kosten entstanden sein, die übernehme ich übrigens, sagt Paulus dann. Ne? Und du hast jetzt Arbeitsausfall gehabt, logisch, das war echt teuer. Der ist dir abgehauen, der hat einfach blau gemacht. Du hast Ausfallkosten. Die erstatte ich dir, lieber Philemon. In Klammern, ich will dich gar nicht daran erinnern, was du mir noch schuldest. Klammer zu. Ja, von daher, also du wirst wahrscheinlich nicht wagen, mich zu bitten, dir was zu zahlen, weil du weißt, was du mir verdankst. Ganz spannender Brief, der Philemon-Brief, aber da ist genau dieses Spannungsfeld. Und Paulus sagt nicht, Der Chef hört auf, Chef zu sein, der Sklave hört auf, Sklave zu sein. Nein, bleibt in euren Rollen, bleibt in euren Situationen, aber lebt das mit Christus, von innen nach außen. Das ist dieser Weg durch diese Verse und ich gehe davon aus, dass wir da vielleicht noch ein bisschen ins Gespräch kommen. Auch würde mich sehr freuen, weil das natürlich überhaupt nicht ergiebig genug sein konnte jetzt hier. Aber ich habe für mich einfach zum Schluss noch so ein paar Bemerkungen oder auch eine Frage formuliert, die man so im Blick auf das stellen kann. Also für mich ist, dass in all dem die zentrale Rolle Jesu zentral ist. Das heißt, die Tatsache, dass Jesus Mitte ist und der Höchste ist und Chef ist, soll mich in meinen alltäglichen Beziehungen bestimmen. In meinem Mindset, in meiner Art, miteinander, mit den anderen umzugehen, ja. Und dieser Jesus schenkt mir eine wunderbare Freiheit von und eine wunderbare Freiheit zu. Ich bin frei davon, mich als Sklave nur in meiner Identität davon definieren zu lassen, dass ich Sklave bin. Ich bin frei, in mir etwas viel Größeres zu sehen. Ich bin alles andere als nur Sklave. Alles andere als nur Ehefrau, alles andere als nur Ehemann. Mein Leben ist verborgen in Christus. Das bin ich. Das ist die Freiheit zu etwas. Ich habe die Freiheit, auch ganz neu über mich zu denken, über das Leben zu denken. Ich habe viele Freiheiten zu, aber ich habe auch, oder von etwas entschuldigt, und ich habe Freiheiten auch zu. Ich habe auch die Freiheit, mich zu entscheiden, mich einzufügen. Ich habe in Christus die Freiheit zu entscheiden, ich ordne mich unter. Ich habe in Christus die Freiheit, auch manche Situationen anzunehmen, die mir nicht behagen. Ich habe in Jesus Freiheit von und ich habe in Jesus Freiheit zu. Das ist eine Freisetzung und eine Zumutung. Das andere ist jetzt hier ein Schlüsselwort, scheint tatsächlich die Unterordnung zu sein. Ein Wort, das uns als Christen natürlich immer wieder auch in heiße Diskussionen bringt. Unterordnung und Gehorsam, wir dürfen nicht vergessen, dieser Gehorsam und die Unterordnung, auch wenn sie hier einander zugesprochen wird und wir einander uns unterordnen sollen oder gehorsam sein sollen, es wird immer definiert als Unterhorsam und Unterordnung und Gehorsam unter Christus. Jesus ist der, dem wir gehorchen. Jesus ist der, unter dem wir uns unterordnen, alles ganz radikal Jesus zentriert ausgelegt. Und die Frage ist natürlich, inwieweit jetzt hier die gesellschaftliche Hierarchie geistlich bestärkt wird oder nicht. Und da sind wir Christen uns nicht ganz einig. Ich würde sagen, die gesellschaftliche Hierarchie wird durch das Evangelium ordentlich herausgefordert und das Evangelium geht darüber hinaus. Aber aus der Freiheit in Christus kann ich auch sagen, ich füge mich hinein. Es gibt aber auch andere liebe Mitchristen, die würden das anders deuten. Die würden sagen, nein, das ist Schöpfungsordnung. Gott will, dass die Frau sich dem Mann unterordnet. Und da haben wir unterschiedliche Meinungen. Da bin ich sehr gern bereit, ein bisschen auch im Gespräch zu sein mit euch. Nur meine Lesart ist, dass ich zutiefst überzeugt bin, dass ich nicht dazu geschaffen bin, über meine Frau zu herrschen. So lebt sich keine Ehe, zumindest bei uns nicht. Also ich herrsche, meine Frau ordnet sich mir auch in dem Sinne nicht unter. Wir müssten mal als Männer reden. Ordnen sich unsere Frauen uns unter? Wollen wir das? Wollen wir so eine Beziehung? Wir wollen einander zuordnen. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir so geschaffen sind, dass wir einander zugeordnet sind. Wie zwei Puzzleteile, die sich brauchen. Wir Männer wären dumm und dämlich, auf die Frauen zu verzichten, auf Augenhöhe. Und in der praktischen Umsetzung ist das oft ganz schwierig. Eine Politik ohne Frauen ist furchtbar. Eine Firma ohne Frauen ist furchtbar. Eine Gemeindeleitung, eine Gemeinde auch ohne Frauen, auch in der Verantwortung, ist arm. Wir haben das auch in der Gemeindearbeit. Ich habe auch mit Menschen, mit Brüdern Gemeinde geleitet, die sich schwer getan haben, damit dass Frauen in der Leitung sind. Aber was ich durchsetzen konnte, war, dass wir keine Arbeitssitzung als Ältesten hatten, ohne Diakoninnen dabei zu haben zumindest. Die Frauen dabei zu haben. Weil wir Männer brauchen die Frauen, um die Realität richtig wahrzunehmen. Denn wie läuft das sonst? Wir haben eine wunderbare Männersitzung, wo wir uns so herrlich verstehen und wir haben so unseren Blick auf die Gemeinde, haben alles im Blick natürlich. kommen nach Hause, reden mit unseren Frauen und plötzlich merken wir, Mist, da haben wir was vergessen. Was müssen wir machen? Eine nächste Sitzung einberufen, weil wir ja inzwischen mit unseren Frauen gesprochen haben. Und wir sehen die Wirklichkeit als Männer nicht komplett. Wir brauchen einander. Ich bin zutiefst überzeugt, dass wir nicht voneinander wegdenken sollen, in die Richtung oder in die Richtung, sondern aufeinander zu. Nur im Miteinander sind wir Ebenbild Gottes. Nur im Miteinander werden wir dem Wesen Jesu gerecht. Wir brauchen einander. Ist meine tiefe Überzeugung. Ich glaube nicht, dass wir diese Hierarchie und diese männerlastige Gesellschaft geistlich bestätigen dürfen. Glaube ich nicht dran. Ich bin dankbar, dass wir in der Gesellschaft nicht mehr leben. Und was haben wir dann noch für Fragen? Na klar, diese Hinweise aus Kapitel 3 vorher, das nehmen wir alles mit hinein. Das ist unser Tonfall, unsere Art miteinander, gar keine Frage. Und auch eine Realität, gesellschaftliche Verhältnisse können uns unterschiedlich begünstigen oder einschränken. Das müssen wir auch ehrlich sagen. Als Christen, als Männer, als Frauen, wir haben unterschiedliche Verhältnisse. Und je nachdem, in welchem Land du groß wirst, hast du es leichter oder schwerer. Das ist ja individuell. Da dürfen wir nicht alles über einen Kamm scheren. Das ist nun mal so. Aber eins dürfen wir wissen, egal wo wir leben oder egal wer wir sind, jeder von uns hat seine Lernfelder. Und ich bin zuständig für meine Lernfelder und meine Lektionen. Du bist zuständig für deine. Ich als Mann und Vater bin zuständig für meine, auch als Arbeitgeber. Du als Frau oder als Kind oder als Arbeitnehmer bist für deine Lernfelder zuständig. Ihr Lieben, lass uns nicht einander zuständig machen für die anderen, sondern jeder für sich selbst. Und das ist die Frage, die wir mit nach Hause nehmen dürfen. Wo sehe ich mich da heute Abend in meiner Rolle, in meinen Spannungsfeldern herausgefordert? Und was will Jesus mir da sagen? Wo darf ich neu lernen? Wo darf ich mich korrigieren lassen? Soweit mein Stoff, meine Gedanken, in der Hoffnung jetzt, dass wir da auch ein bisschen ins Gespräch kommen noch. Was macht das mit euch? Keine Ahnung, wie das jetzt bei euch so gehört worden ist, was das mit euch macht, ob ihr zufrieden seid, ob es Dinge gibt, die wir nicht genug angesprochen haben. Einladung, das noch gemeinsam ein bisschen zu verarbeiten. Wie macht ihr Frauen das heute mit eurer Unterordnung? Wie geht das so? Könnt ihr mir da helfen? Sollte ich eure Männer fragen wahrscheinlich, ne? Wie macht ihr Kinder das? Wie machen das unsere Kinder mit uns? Ich müsste uns Väter fragen, wie gelingt es uns, unsere Kinder nicht zu verlieren, sondern sie zu gewinnen? Das ist für mich wahrscheinlich einer der schmerzlichsten Themen auch meines Lebens, weil ich auch im Rückblick sehe, wie viel ich auch meinen Kindern schuldig geblieben bin. Ja? Es gibt ja im Korintherbrief auch gesagt, jeder bleibe in dem Stand, in dem er berufen worden ist. Da geht es zwar um ledig verheiratet oder so, ja, aber das ist sicher so ein Wort. Jeder bleibt in dem. Oder wo auch diese Aufforderung da ist, seid der Regierung untertan. Ja, ordnet euch auch den Gesetzgebern unter. Und wir fragen uns, Augenblick mal, hast du gerade wirklich Nero gemeint? Hast du den römischen Kaiser gemeint? Und Paulus sagt, ja, ordnet euch unter in diese Gefüge hinein. Aber das war doch eine Gesellschaft, die völlig, auch in vielen Punkten, ungerecht war. Ja. Das heißt also, die Botschaft im Neuen Testament ist hauptsächlich, fügt euch zunächst ein in die Welt, in der ihr lebt. Und dann aber traut dem Evangelium zu, dass es von innen nach außen verändert. Ja, und das ist ja auch eine Frage der zahlenmäßigen Entwicklung. Natürlich, das Christentum hat sich dann sehr schnell explosionsartig entwickelt und hat dadurch Einfluss gewonnen. Ist übrigens auch für uns so eine Frage, wie politisch engagiert dürfen wir sein? Wie viel von unseren christlichen Werten dürfen wir der Politik abfordern? Und ich bin da sehr zurückhaltend. Also auf jeden Fall bin ich ablehnend demgegenüber, wenn wir aus der Bergpredigt und unserem Evangelium ein politisches Programm machen wollen. Denn hier geht's nicht um eine Gesellschaft, hier geht's um Christen. Das können wir nur uns Christen abfordern. Das kannst du keinem Nicht-Christen abfordern, weil der akzeptiert ja Christus überhaupt nicht als Instanz. Hier geht's um uns Christen. Also ich mache mir weniger Sorge um meine unsere Gesellschaft, ich mache mir mehr Sorge um unsere Familien und unsere Gemeinden. Dafür ist das geschrieben. Und wir können aber aus dem, was uns als Christen wichtig ist, kein politisches Programm machen. Geht nicht, aus meiner Sicht. Unmöglich. Wir können Nicht-Christen ohne Heiligen Geist nicht abfordern, zu leben, was wir selbst ja auch kaum schaffen, obwohl wir den Heiligen Geist haben und einig sind darüber. Also wir können, können wir nicht machen. Aber wir haben das große Geschenk der Demokratie. Christen, breitet euch aus. Nehmt Raum und gestaltet Gesellschaft aus euren Familien heraus. Schafft Realitäten, um die man nicht herumkommt. Das ist die Botschaft. Schafft Realitäten, um die man nicht herumkommt, die man nicht ignorieren kann. Aber das fängt ja schon damit an, dass wir Christen auch schon gar keine, im Christusbund ist es anders, aber wir haben ja viel zu wenig Kinder, um die Zukunft von morgen, die Gesellschaft von morgen zu prägen. Haben wir gerade noch gesprochen, es ist wirklich erschreckend, wie wenig Nachwuchs da ist in der Gesellschaft. Aber das hat auch was damit zu tun. Lebt Familien, habt Familien, wagt auch Familie, prägt das und schafft auch Mehrheiten in einer Gesellschaft, da haben wir die Chance. Die Demokratie gibt uns das Recht. Aber wir können niemals von oben nach unten abfordern, christliche Maßstäbe zu leben. Können wir nicht. In der Demokratie schon, mit unserer Stimme. Schon. Da gibt's wunderbare Mechanismen, die wir nutzen dürfen als Christen. Aber diese Denke, die mir gerade auch in Amerika gerade sehr zu schaffen macht, aber natürlich auch hier, wo Politik ganz oft auch mit christlichen Ansprüchen daherkommt, habe ich ganz große Not mit. Wo eigentlich jeder sieht, dass das alles andere als christlich ist, was man da christlich nennt. Das ist ein Hohn fürs Evangelium. Von daher aber, wir haben die Chance, Realitäten zu schaffen. Lass uns das in unseren Häusern tun, in unseren Ehen, in unseren Beziehungen. Lass uns eine Realität schaffen in dieser Welt, um die man nicht herumkommt. Darum geht's. Sind wir dankbar, dass das Sklaventum abgeschafft worden ist? Sind wir dankbar, dass die Frauen in Deutschland seit ein paar Jahren auch wählen dürfen? Also sind wir dankbar für diese Freiheiten, die wir haben? Natürlich. Wollen wir dahinter zurück? Nein. Verdanken wir das dem Evangelium zu einem guten Teil auch? Ja. Hat das Evangelium gewirkt seit damals? Aber sowas von. Können wir dem Evangelium auch für die nächsten 30 Jahre und 50 Jahre und 100 Jahre zutrauen, dass es was verändert? Ja. Aber nicht durch politische Programme, sondern durch glaubwürdig gelebten christlichen Glauben. Machst du gerade den Vergleich dann zwischen der Unterordnung Jesu unter seinen Vater und der Unterordnung der Frau unter ihrem Mann? Versuchst du da so eine hierarchische Parallele zu schaffen, oder?
Überlege ich, ja.
Aha.
Weil, weißt du, wenn Klar, Christus ist mein Herr, Logo. Aber ich überlege halt, wie hat denn er gelebt? Hat er nicht auch, obwohl natürlich nur mein Herr bleibt, logisch. Ich bin ja verloren, ich bin ja größter Sünder.
Ja. Also, da gibt natürlich der Kolosserbrief bei Weitem nicht genug Stoff her, um das Thema von dem her jetzt differenziert zu bearbeiten. Da müssen wir in ganz andere Texte hineinschauen und deshalb haben wir ja auch unterschiedliche Lesarten und unterschiedliche Verständnisse. Und ich weiß ja, dass es auch liebe Mitchristen gibt, die das auch aus der Schrift anders lesen und wirklich glauben, dass es von Gott her so gewollt ist, dass der Mann über der Frau steht. Ich persönlich sehe in der Trinität maximal eine funktionale Hierarchie, wie ich es gern nenne. Weil der Heilige Geist dient Jesus und macht Jesus groß und Jesus macht den Vater groß. Aber gleichzeitig dürfen wir nie kleiner von Jesus denken als über den Vater, weil in Christus ist alles geschaffen worden. Also Jesus ist Gott. Das ist vielleicht eine unterschiedliche Aufgabe, die da ist. Und die kann ich bei Mann und Frau auch sehen, dass wir unterschiedliche Begabungen, Aufgaben haben. Das kann sein. Aber es ist keine Hierarchie da. Ich sehe keine Hierarchie. Da ist eine.
Aber wenn das Evangelium so stark ist, wenn Christus so stark ist und so viel verändert und uns auffordert, trotz dessen, dass ich in meinem alten Körper noch drinstecke als Kind Gottes, abzutöten.
Ja.
Neu zu leben. Wo es so eine Klarheit ist, wieso schafft es das Evangelium nicht, das so klar uns auch allen zu machen, dass wir das gleich verstehen?
Das ist ja an manchen Punkten, es ist ja an manchen Punkten leider so, ne? Das ist ja wirklich so, dass es manche Themen gibt, an denen wir Christen ja merken, wir kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen und Lesarten, wo ich dann auch sagen kann, okay, wenn es dann so ist, dass Gott das nicht klar gemacht hat, dann scheint es auch nicht so heilsentscheidend zu sein, sonst hätte er es deutlicher gemacht. Deshalb bin ich ein bisschen entspannt darüber, wenn du das anders siehst als ich. Ich habe keinen missionarischen Drive, dich jetzt zu überzeugen von meiner Meinung, weil ich nicht glaube, dass das notwendig ist. Wir dürfen uns beide überraschen lassen, ob was irgendwann später, wer bestätigt wird. Dann, wenn das Jesus wirklich wichtig gewesen wäre, dann hätte er es deutlicher gemacht. Aber aus meiner Lesart ist das schon relativ klar da, dass auch hier diese Gleichwertigkeit, das war sensationell. Es gibt nicht mehr diese Unterschiede. Das heißt schon, dass Mann ist Mann, Frau ist Frau, logisch. Aber in Christus haben wir die gleichen Rechte. Wir sind auf Augenhöhe, bin ich zutiefst überzeugt.
Also, du hast ja vorhin mal gesagt, wir sollen in unsere Rollen bleiben. Die Rolle des Mannes war ja aus dem Kolosser damals quasi, er war das Haupt der Mann. Und ich habe auch, Christus ist das Haupt des Mannes. Aber der Mann war ja damals grundsätzlich der Versorger der Frau und der Familie.
Genau.
Das hat sich aber jetzt heute in der demokratischen Gesellschaft oder in der westlichen Gesellschaft, hat sich das ja verändert.
Ja.
Mit Sicherheit durchs Evangelium. Wenn man jetzt sieht, wenn ich das Orthodoxe oder das gesetzliche Judentum anschaue, da ist es ja noch genauso, wie es da steht. Also da hat eine Frau nicht viel zu melden. Allein schon bei der Verheiratung. Und im Islam ist es genauso.
Ja, ist so. Genau, wir können überlegen, ob wir das Konzept lieber wollen, als das, was wir gerade haben. Oder ob wir, dann haben wir natürlich auch bei unserer Seite auch Kehrseiten der Freiheit. Es gibt bei uns auch Extreme, die dann nicht gut sind, wo man die Freiheit missbraucht. Gar keine Frage. Aber die Frage ist immer noch, gibt es da ein Konzept, was wirklich perfekt funktionieren würde? Ich glaube, es ist schwierig. Es wird so oder so schwierig sein in dieser Welt. Es wird bis zum Ende schwierig sein, dieses Verhältnis zu definieren. In beide Richtungen. Ja, da müssen wir auch sehr ehrlich sein, dass wir es auch nie schaffen werden, da eine ganz klar ausgewogene Realität zu schaffen, in unserer Gesellschaft zumindest. Aber in unseren Gemeinden sollten wir dafür bekannt sein, dass niemand dem anderen irgendwie nicht ebenbürtig ist. Und dass wir uns nicht am Geschlecht definieren lassen, sondern an der Würde, die jedem von uns zugesprochen ist, auch an den Gaben, die uns gegeben sind. Das finde ich, aber da müssen wir sollten wir als Christenheit Modelle schaffen, die werden aber in jeder Kultur unterschiedliche Herausforderungen finden. In unserer freien, liberalen Gesellschaft anders als in einer islamischen Welt. Wird anders aussehen. Ja. Aber, also ich bin auch zunehmend sehr zurückhaltend geworden, weil mir sehr bewusst geworden ist, dass es uns Männern so unfassbar leicht gemacht wird, unser Mannsein zu missbrauchen gegenüber den Frauen. Ihr Lieben, da müssen wir so ehrlich werden. Und ich habe lang genug gelebt, um zu sehen, wie viel auch oft an Machotum, an falschem Mannsein auch noch theologisch begründet wird und legitimiert wird. Das ist Egoismus. Das ist Machtstreben. Und wir nennen das noch christlich und geistlich. Da müssen wir sehr aufpassen. Weil die Welt immer noch auch so funktioniert. Es fällt uns Männern viel leichter. Wer kommt leichter weg? Wenn irgendwo eine Krise ist, sind immer die Männer. Ich kenne aus der Seelsorge auch natürlich, ihr Lieben, dass andere, dass auch Frauen durchaus auch ihre Waffen haben, um es Männern sehr schwer zu machen. Gar keine Frage. Ja, ich spreche die Frauen nicht alle per se heilig. Überhaupt nicht. Aber ich bin Mann und habe festgestellt, wir müssen uns unseren Schatten stellen. Und das ist unser Schatten als Männer. Deshalb bin ich sehr zurückhaltend geworden, in dieser Frage auch noch theologisch zu begründen, dass wir Männer irgendwie über der Frau stehen. Was ich gerne sage, ist, wir Männer, was wir gerne tun, ist, wir ziehen uns aus der Verantwortung. Es ist eines, Chef zu sein, es ist anderes, Verantwortung zu tragen. Und es ist viel leichter, in der Gemeindeleitung zu sein, weil ich Mann bin, als in der Gemeindeleitung zu sein, weil ich einfach etwas verkörpere, weil ich bin, wer ich bin, egal ob ich Mann bin, ob ich Verantwortung trage. Und deshalb glaube ich, dass wir Männer lauter als die Frauen gerufen werden müssen in die Verantwortung, weil wir entziehen uns der Verantwortung zu gern. Deshalb ist wichtig, dass wir Männer auch rufen in die Verantwortung, aber nie auf Kosten der Frauen. Ich brauche die Frau, um guter Mann zu sein. Ja. Ja.
Es ist ja auch so, man kann ja auch sagen, wir müssen die Bibel auch richtig stellen und dort wirklich gehorsam sein. Und wenn Jesus dann das lebendige Wort Gottes in uns ist, dann gibt es ja auch das Thema andere Strukturen, da kommt ja ganz viel zusammen.
Und dann ist die Frage auch, wie es dort begründet wird, ne? Ob es dort als eine Akzeptanz der gesellschaftlichen Realität benannt wird oder ob es schöpfungstheologisch begründet wird. Und auf jeden Fall, das wäre heute Abend, das wäre jetzt zu viel für den Abend, dass wir uns in die verschiedenen Texte reinnehmen lassen. Und ich kann gut damit leben, dass du es, wenn du es noch als Frau noch dazu sagst, wenn du mit dem lebst, ich kann das gut, lass uns reden darüber. Da müssen wir hineinschauen und das haben sicher auch viele von uns schon viel getan. Wir haben unsere Gedanken gemacht dazu, unsere Positionen. Aber selbst wenn du das dann so liest dort, müssen wir all das, was ich gerade gesagt habe, unbedingt im Blick behalten, dass wir da immer in der Gefahr sind, dass das uns Männern viel zu sehr zuspricht und den Frauen ihre Rechte abgräbt. Wir sind immer in der Gefahr, das zu missbrauchen. Ja, ganz, ganz gefährlich ist das. Das heißt aber nicht, dass der Mann nicht auch Verantwortung übernehmen soll. Und das sehe ich schon, dass der Mann, gerade auch in der Gesellschaftsstruktur damals, die Frau war abhängig von dem Mann. Wirtschaftlich. Und dafür sollte der Mann Verantwortung tragen, dass die Frau dass die leben kann. Das ist der Mann, das ist sein Job gewesen. Das habt ihr gefälligst zu tun, eure Frauen nicht vernachlässigen. Das war dringend nur, heute ist die Frau oft auch selbst die Frau und kann sich selbst erhalten. Man hat einen eigenen Verdienst. So, heißt es jetzt, dass der Mann keine Verantwortung mehr übernimmt? Nein, die sieht heute vielleicht anders aus, die Verantwortung. Also ich sehe auch ich sehe das Ganze als Verantwortung des Mannes für die Frau. Ja, und nicht im Sinne von Besitztum und von Autorität. Ich lese es nicht als Autorität, ich lese es als Verantwortung. Übrigens, das mit der Unterordnung, wenn wir andere Texte zitieren wollen, Epheser 5 heißt übrigens auch, ordnet euch einander unter. Das überlesen wir Männer gerne. Ich soll mich auch meiner Frau unterordnen. Ach so? Ein jeder achte den anderen höher als sich selbst. Das ist ein jeder, nicht nur die Frau, den Mann. Ein jeder achte den anderen höher. Wenn ich dich höher achte, ordne ich mich dir unter. Das ist die Art, wie ich es lese. Indem ich dich höher achte als mich selbst, ordne ich mich dir unter.
Weißt du, wo das steht in der Bibel, dieser Satz?
Ein jeder achte
den anderen höher als sich selbst.
Oh, Epheser 5, danke. Gut, das ist diese gegenseitige Unterordnung. 5, 21. Ich glaube, Philippa 2 ist das, genau. Ja, sehr schön. Danke.
Mhm.
Wunderschön, wundertolle, sehr gute Ergänzung, vielen Dank. Großartig. Mach's so wie Jesus. Der hat sich sogar uns untergeordnet. Er hat sich Gott untergeordnet. Er hat freiwillig sich in eine Position gebracht, die er nicht hätte haben müssen. Aber da ist das Wort, sondern in Demut, Philipper 2, Vers 3, achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ihr Lieben, da darf ich als Mann dran arbeiten und üben und das dürft ihr als Frauen einüben. Das, glaube ich, ist der Spirit, das ist die Grundhaltung unseres Umgangs miteinander. Und wenn ich mich dir unterordne und dich höher achte als mich, dann werde ich mir gut überlegen, was tut dir gut? Was brauchst du, um dich zu entfalten? Was hat Gott in dich hineingelegt? Was will Gott, dass in dir und aus dir heraus zum Scheinen kommt? Und dem diene ich. Ich diene der Absicht, die Gott mit dir hat. Ich bin dein erster Diener. Um Jesu Willen. Das ist die Haltung. In der Theorie. Und das Leben schleift uns. Und lehrt uns, dass wir das so oft eben nicht tun. Aber der Maßstab bleibt. Ich glaube schon, wie sagte Augustinus das mal, liebe und tu, was du willst. Und wenn der Paulus hier sagt, in allem zieht das Band der Liebe an, das bindet alles zusammen, in dem fasst sich alles zusammen. Liebt einander, so wie Christus euch geliebt hat. Ich glaube, da ist alles gesagt. Und diese Liebe bringt Opfer und die Liebe macht sich sehr viel Gedanken, wie ich dir dienen kann. Ja. Ist in der Liebe auch Raum für Beschwerde? Ja, wenn einer Klage hat, raus damit. Habe ich lernen müssen, mit Beschwerden zu leben? Ja, ich habe lernen müssen, mich selbst zu beschweren. Und ich habe das den Segen einer Frau, die seit 32 Jahren sehr gerne und ausgiebig sich bei mir beschwert. Und was bin ich Gott dankbar dafür? Für die Ehrlichkeit, die meine Frau in mein Leben gebracht hat. Weil ich die Gefahr hatte, so fromm wie ich erzogen war, alles immer fromm zu überspielen und alles fromm schön zu reden und schnell die Harmonie herzustellen. Und meine Frau sagt, nee, billige Harmonie gibt's bei uns nicht. Klagen ja, brauchen wir. Liebe hat auch Raum für Wahrhaftigkeit. Liebe kann sehr unbequem sein. Und wir Männer, und da muss ich wieder für mich reden, wir machen es uns gern bequem. Es ist so unglaublich bequem, das Haupt zu sein und eine Frau von einer Frau erwarten zu dürfen, dass sie mir untertan ist. Sehr bequem. Möge keiner von uns solche Frauen haben, die uns das Leben so leicht machen. Lernt man nichts. Jetzt seid alle ganz still. Also, haben wir ein bisschen was mitzunehmen heute Abend aus diesem Kolosserbrief. Vielleicht so ein paar Anregungen. Ist nicht das erste und nicht das letzte Mal, dass wir in diesem Thema und in diesem Kapitel unterwegs sind, aber ich wünsche mir, dass wir da das eine oder andere mitnehmen. Und ich schließe noch ab im Gebet. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen wieder für diesen Abend und für diesen Raum, den du uns geschenkt hast, um hineinzuhorchen in dein Wort, und danken dir für diesen ganz konkreten Abschnitt aus dem Kolosserbrief, den wir heute Abend für uns hören durften. Und du weißt ja, dass ich auch mit großer Unsicherheit auch an diesen Themen dran bin, weil ich mir sehr bewusst bin, dass ich dem nie ganz gerecht werden kann. Aber ich danke dir, Herr, dass ich dir auch vertrauen darf, dass du heute Abend durch deinen Geist gewirkt hast, dass du uns dein Wort ein Stück weit mehr erschlossen hast. Und ich danke dir, dass wir dir zutrauen dürfen, dass du das Gehörte in uns sortierst, dass du es mitgehen lässt und dass du es dahin führen lässt, wo du uns haben möchtest. Jesus, wir danken dir dafür, dass unser Glaube nicht einfach im luftleeren Raum passiert, am Sonntag im Gottesdienst und Lobpreis, sondern dass es in den ganz konkreten Lebensvollzügen real werden darf und dass wir da über die ganz alltäglichen Beziehungen reden dürfen und dass dein Wort das tut. Herr Jesus, danke dafür, dass du uns dafür gegeben bist, weil Leben ist Beziehung. Und genau da will sich der Glaube und auch dein Leben in uns ausdrücken und bewahrheiten. Und so danken wir dir für das große Vorrecht, dass wir unsere Beziehungen aus deiner Sicht sehen dürfen, dass wir einander mit deinen Augen lernen dürfen zu sehen, dass wir einander als deine Geschenke lernen dürfen anzunehmen, bei all dem, wo uns der andere einfach gut tut, aber auch bei dem, wo er uns viel zumutet. Wir danken dir, Herr, dass wir miteinander umgehen dürfen in der Art, wie du mit uns umgehst. Und Herr, ich danke dir für deine unfassbare Geduld mit mir. Ich danke dir für die Würde, die du mir gegeben hast, die mir gar nicht zusteht, dass du mir so oft begegnest, als ob du mich auf Augenhöhe siehst. Aber du bist viel höher und viel größer. Ich danke dir, Herr Jesus, dass wir an dir auch sehen dürfen, wie du in Beziehungen gestanden bist, dass wir aus dem lernen dürfen. Und Jesus, wir bitten dich, fülle du unsere Beziehungen aus mit deiner Liebe, mit deinem Leben. Und hilf uns auch da, jeder in seiner Rolle, die eigenen Lektionen zu lernen. Öffne uns die Augen für unsere blinden Flecken. Und danke, Herr, für Mitmenschen, für Partner, für Weggefährten, die uns immer wieder auch an diese Flecken erinnern. Danke für unbequeme Mitchristen. Danke, Herr Jesus, dass du dadurch an uns arbeitest. Danke, dass wir einander nötig haben. Danke, dass wir auch als Mann und Frau einander zugeordnet sind. Wie immer wir das jetzt auch biblisch lesen, Herr, das wissen wir schon. Wir brauchen einander. Und wir wollen als Männer von den Frauen lernen und ich glaube als Frauen auch von den Männern. Jesus, wir danken dir für diese Beziehungen, die du uns heute Abend hast hereinschauen lassen. Und ich weiß eines ganz gewiss, wir brauchen in all dem ganz viel von deiner Gnade. In unseren Ehen, in unseren Familien, auch in unserer Beziehung zu unseren Kindern. Und wir bekennen dir auch unser Scheitern. Wir bekennen dir, wo wir vielleicht unseren Kindern nicht gerecht geworden sind. Danke, dass du da hineinkommst mit deiner Gnade. Du bist größer als unser Versagen. Danke auch, dass du hineinkommst in unsere schwierigen Elternbeziehungen. Du weißt da, wo wir noch hadern, mit unserer Mutter, mit unserem Vater. Danke, dass du uns das Geschenk der Vergebung gibst, dass wir auch unseren Eltern vergeben dürfen, dass wir unsere Eltern ehren dürfen. Herr, und wir danken dir, dass wir auch in Arbeitsverhältnissen stehen dürfen, ob wir uns nun als Herren oder als Sklaven bezeichnen, aber es gibt diese Hierarchien, in denen wir stehen. Danke, dass wir arbeiten dürfen. Danke, dass wir vielleicht sogar auch Arbeit geben dürfen an Menschen und Verantwortung tragen. Und Herr, dass wir das als Christen dürfen. Und du siehst unseren alltäglichen, unser alltägliches Miteinander da, unsere Herausforderungen. Gib uns ganz viel Gnade, dass wir als Christen, als Arbeitnehmer und Arbeitgeber von dir her in jeden Tag gehen, von dir her den Kollegen und den Mitmenschen begegnen. Und denen von uns, die sich schwer tun mit ihren Chefs, schenke uns die Gnade, dass wir nicht letztendlich ihnen dienen, sondern dir. Danke, dass da so viel Freiheit drin liegt. Dass wir uns nicht definieren müssen über das, was sie uns sagen und wie sie uns behandeln, sondern im Wissen, wie du uns siehst und wie du uns behandelst. Als bester Arbeitgeber ever. Und Herr Jesus, danke auch, dass du uns helfen kannst in unserer Führungsverantwortung. Und ich nehme an, dass jeder von uns in einer gewissen Art Führungsverantwortung hat. Gerade auch in der Gemeinde. Und da bete ich, Herr, dass du uns die Gnade schenkst, dass wir solche Führungskräfte sind, die nicht auf ihre Position beharren, sondern die Vollmacht haben durch ihr Leben, durch ihr Vorbild. Danke, dass wir ultimativ um dich als unsere Chefs wissen. Erinnere uns daran, Herr Jesus, dass wir nicht die letzte Instanz sind. Und was kann es Besseres geben, Herr, als zu wissen, da gibt es jemanden über uns, der die letzte Verantwortung trägt. Das machst du unfassbar frei. Und dafür ehren wir dich. Und wir danken dir, dass du mit dieser Welt noch nicht am Ende bist und dass du auch mit deinem Evangelium heute noch, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten, unser Land verändern möchtest. Schenke das durch unser eigenes Leben, durch das, wie wir dir folgen und dich Herr sein lassen. In diesem Sinne, Herr Jesus, danken wir dir für dich selbst und dass wir auch im Nachhausegehen jetzt mit dir rechnen dürfen. Du gehst mit und du erwartest uns. Amen.